Was eigentlich gestern Abend dran gewesen wäre, sagte ich gestern, soll heute Morgen Mitte unserer Überlegungen sein. Wo es um entmutigt und ermutigt geht. Das Stichwort, es geht ja um dieses merkwürdig, also würdig sich zu merken, das Stichwort, das eine Doppelbedeutung hat, ist dieses Wort Aufgabe. Aufgeben, Aufgabe. Wenn man einmal im Duden nachschlägt unter diesem Wort aufgeben oder Aufgabe, oder es gibt ein interessantes anderes Wörterbuch, das heißt, sag es treffender, da kann man auch andere Wörter finden für sonst gängige Begriffe, dann findet man unter diesem Stichwort Aufgabe folgende Beschreibungen. Die Aufgabe eines Briefes, einer Depesche, eines Gepäckstückes zur Beförderung oder eine mündliche, schriftliche, leichte, schwierige Aufgabe, also Pflicht erfüllen, einen Auftrag erledigen. Oder eine Aufgabe lösen, ihr gewachsen sein, sie erfüllen können. Also einer Bestimmung gerecht werden. Und noch ein letztes Stichwort. Sich etwas zur Aufgabe machen, um sie zu bewältigen. Dann gibt es aber eine zweite Rubrik unter Aufgabe, zum Beispiel etwas nicht zu Ende führen, eine Schachpartie, ein Spiel nicht zu Ende bringen, ein Amt, eine Position, eine Stellung aufgeben. Eine Schließung, eine Liquidierung, mit irgendetwas zu Ende sein, Aufgabe, nicht mehr weitermachen, etwas über Bord werfen, keine Hoffnung mehr haben, Aufgabe, abschreiben. Aufgabe, aufgeben, hat also eine doppelte Bedeutung, eine positive wie auch eine negative. Es gibt einen Text im Neuen Testament, wo uns auch ein Abschnitt, eine Situation aus dem Leben des Apostels Paulus beschrieben wird, dass der beide Elemente, die positive Bedeutung von Aufgabe, etwas zu meistern, aber auch die negative Bedeutung des Wortes von Aufgabe, nämlich aufzustecken, aufzuhören, beinhaltet. Und zwar im 2. Korintherbrief in Kapitel 1, in den Versen 8 bis 11, 2. Korinther 1, 8 bis 11 wird uns davon berichtet. Da schreibt der Apostel, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Paulus ist in eine Lebenslage geraten, die seine Kräfte überfordert und ihn völlig verzagt werden ließ. Wir wollen euch, Geschwister, nicht verschweigen, dass wir maßlos beschwert, total am Ende, völlig ratlos gewesen sind. Wir haben für unsere Zukunft weder einen Weg noch einen Ausweg mehr gesehen. Wir setzten eigentlich lauter Schlusspunkte. Darf ein Apostel aufgeben? Darf ein Christ am Ende sein, lauter Schlusspunkte setzen? Ohne Hoffnung aufstecken? Es gab zu allen Zeiten Christen, die meinen und meinten, das dürfe er nicht. Für ihn gelte dieses Lied immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Er habe Haltung zu bewahren, keine Schwäche zu zeigen, so zu tun, in Anführungszeichen jetzt, als ob. Es kostet viel Kraft, zu leben und zu tun, als ob. Also permanent eine Rolle zu spielen, kostet unwahrscheinlich viel Kraft. Wer so denkt, er dürfe nicht seinen Ist-Stand annehmen, er müsse immer stark sein und das vielleicht auch lauthals anderen gegenüber proklamiert, dem fehlt, und dann mache ich Anleihe an den Gedanken von gestern, dem fehlt Mut zur Schwäche. Dem fehlt der Mut, sich zu begegnen, so wie er ist. Er haut immer ab vor seinem eigenen Schatten, der holt ihn aber immer wieder ein. Ich kann meinen Schatten nicht hinter mir lassen. Muss mich schon dazu stellen, der holt mich immer wieder ein. Vielleicht haben Sie auch irgendwo unterschwellig Angst, das sei nicht christgemäß und auch nicht christusgemäß. Zuzugeben, das geht, sei es im Augenblick oder allgemein, über mein Vermögen. Machen wir wieder Anleihe an den Gedanken von gestern. Christus sagt, ich will mit meiner Kraft in deinem Unvermögen mächtig sein. Wo meine Kraft und deine Schwachheit zusammenkommen, entsteht etwas Neues. will es mal nicht als Behauptung, sondern als Frage stellen. Könnte es sein, weil es in unseren Reihen so viel verschwiegene Schwäche gibt, dass man deswegen die Schwachen verstecken muss, denn was man bei sich selbst nicht wahrhaben will, kann man sehr schlecht als Spiegelbild verkraften in einem Miteinander. Da wäre es, das zeigt die Erfahrung, besser, Mut zu finden, aufzugeben. Dieses Rollenspiel, als ob ich muss doch immer der Starke sein. Liebe Geschwister, hier ist ein kausaler Zusammenhang. Nur dort kann es zu einem neuen Anfang kommen, kann ich eine neue Aufgabe übernehmen, wo ich durch Aufgabe, in Anführungszeichen jetzt, befähigt werde zu einer neuen Aufgabe. Wo ich meinen Ist-Stand akzeptiere, Bilanz ziehe, aus dem Widerstreit aussteige, sage, jawohl, Herr, so ist das, weil ich verliere ja so wahnsinnig viel Kraft in diesem Widerstand. Die soll ich ja einsetzen durch Aufgeben für eine neue Aufgabe. Bitte verstehen Sie mich jetzt recht, ich möchte niemanden von Ihnen irgendeinen Schwachpunkt oder eine Schwachstelle unterjubeln. Wenn Sie sich auch keine Tiefpunkte oder Schwächen irgendwo andichten, wenn Sie sich im Augenblick stark und zufrieden und glücklich und ausgefüllt und erfüllt in Ihrem Leben, in Ihrem Lernen, in Ihren Aufgaben sehen, das ist etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Wenn Sie Ihre Zukunft vor sich sehen, Ihren Weg, den Sie zu gehen haben, freuen Sie sich. Aber strahlen Sie dann doch bitte auch etwas von dieser Zuversicht, von dieser Gelassenheit, von dieser Geborgenheit, von dieser Zufriedenheit. Strahlen Sie etwas aus. Nicht in dem Sinne von diesem permanenten Optimismus. Nein, Ihr Leben spricht dann schon so laut, ehe Sie überhaupt den Mund aufmachen. Und das merken die Menschen. Unser Leben spricht meistens längst, bevor wir den Mund aufgemacht haben. Unser Christsein heißt ja nicht Gebrauchen von richtigem Vokabular. Es geht um mein Sein, um meine Existenz, was ich bin. Das würde dann heißen, wenn ich im Augenblick in der Geborgenheit meines Gottes lebe, mit all meinen Schwachheiten, die ich angenommen habe, gehen Sie liebevoll, verständnisvoll, barmherzig mit Menschen um, die im Augenblick diese Geborgenheit nicht erleben, die so vom Verzagen und Versagen vielleicht gebeutelt werden, dass sie kurz davor stehen, aufgeben zu wollen, weil sie ihre Aufgabe überfordert. Sie ist nicht mehr Herausforderung, sie ist Überforderung. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Es kann sehr gut sein, dass ich über meine Kräfte gelebt habe. Es kann sehr gut sein, dass ich so viel in Nachbars Garten gucke und permanent diesen Kirschen haben will und gar nicht mitkriege, in meinem Garten steht ein so herrlicher Apfelbaum. Ich sollte meine Äpfel pflücken, nicht permanent da in Nachbars Garten die... Oh ja, es geht so viel Kraft im Vergleichsdenken verloren. statt seine Gaben anzunehmen und dieselben zu Aufgaben zu machen und nicht aufgrund dieses permanenten Vergleichsdenkens dahin zu kommen, zu sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Sie müssen ja auch gar nicht immer eine Eins schreiben. Sind Sie doch einmal zufrieden, auch wenn Sie nicht gefaulenzt haben. Das ist was anderes. Auch mal mit einer Drei. Es ist gut, sich nach einer Eins auszustrecken, ganz gewiss. Aber nicht, dass Sie dann sich fertig machen. Wenn das mal nicht so geklappt hat, wie man die Erwartungen an sich und andere. Nicht? Hier gibt ja manche Probleme, nicht? Der Vater will sich im Sohn verwirklichen. Weil er es Abi nicht geschafft hat, wird der Sohn so unter Druck gesetzt, dass er wenigstens Abi schafft. Und dann kommen die jungen Menschen mit den Eltern vorm Abitur zu uns, weil nämlich die jungen Menschen dann das Handtuch werfen und sie sagen, ich will einfach nicht das Leben meines Vaters leben. Dürfen wir so formulieren, eine Gemeinschaft ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Eine Gemeinschaft ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und eine Kette reißt immer am schwächsten Glied. Und wenn ich permanent Optimismus verbreite, kann das entmutigend sein. Das ist dann keine Ermutigung, die Aufgabe anzupacken, sondern es ist eine Entmutigung, nämlich aufzugeben. Ich habe hier bei Paulus gelernt, ich versuche diese Geschehnisse so ganz konkret auf mein eigenes Leben zu übertragen, weil der Paulus einer ist, der zu seiner eigenen Schwachheit steht, wurde er einer, der auch anderen Menschen in ihrer Schwachheit Mut machen konnte. Sein Mut zur eigenen Schwäche hat ihn ermutigt, Schwache aufzurichten. Der Trost, mit dem ich getröstet werde, ist Kraft, auch andere zu trösten und aufzurichten. Noch ein anderer Punkt, also Mut zur Schwäche war hier ein Punkt. Es gibt in diesem Text einen weiteren wesentlichen Punkt und er widerspricht dem ersten nicht. Paulus hatte Mut zur Hoffnung. Das ist das. Das ist das Aufkeimen von neuen Aufgaben. Mitten im Ist-Stand, zu dem ich stehe, kommt Mut zu neuer Hoffnung. Wir waren über die Maßen beschwert. Wir wussten nicht mehr weiter. Wir hatten abgeschlossen. Wir hatten also aufgegeben. Und in demselben Augenblick lernt er etwas ganz Entscheidendes über Gott. Das geschah aber, da ist dieses gottvertrauende Aber, das immer einen Wechsel in einer Situation des Lebens und des Glaubens herbeiführt. Es geschah aber, es hatte also einen Grund, an das Ende meiner Kraft geführt zu werden, hatte einen Grund. Es geschah aber, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das sagt ja doch etwas ganz, ganz Entscheidendes. Gott macht aus nichts etwas. Gott ist ein Totenauferwecker. Römer 4, 17, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nichts ist, dass es sei. Meine Unmöglichkeiten sind das Baumaterial für Gottes Möglichkeiten. Hier ist dieser Gott, der weiterhandelt, wenn ich am Ende bin. Dass also aus dem Aufstecken ein Aufstehen kommt, aus dem Aufgeben wächst eine neue Aufgabe. Noch einmal, ich kann das wahrscheinlich nicht oft genug betonen, Bevor es allerdings dazu kommt, muss ich wirklich meine Vorstellungen, ich erinnere jetzt an den Elia, an dem ersten Tag, wo sie sich damit befasst haben, ich muss meine Vorstellungen, meine Erwartungen, mein Denken, wie mir geholfen ist, wenn mir überhaupt geholfen werden könnte, muss ich auf die Seite legen. Ich muss resignieren. Ich muss ein Kapitel beenden, eine Seite umschlagen und Gott ein leeres Blatt hinhalten und ihm sagen, jetzt diktier du mir die Thematik des nächsten Kapitels meines Lebens. Ich weiß, man darf nicht abheben, man muss solche Worte im Zusammenhang der Lebensgeschichte, der Lebenssituation sehen. Dieser Paulus war ja unterwegs. Dieser Paulus hatte Pläne. Dieser Paulus wollte an das Ende für sein Denken damals der Welt. Er wollte hin nach Spanien. Ein Energiebündel. Und er muss feststellen, aus und vorbei. Ich muss alle Pläne, alle Vorstellungen, muss ich aus der Hand geben. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Gott zahlt Wunder auch heute noch bar aus. Er sagt, jawohl, lieber Herr, mein Gott, meine Burg, meine Zuversicht, mein Felsen, ich bin am Ende. Aber du wirst mich nicht aufgeben. Der du aus nichts etwas machst, der du die Toten auferweckst, der du Neues schaffst, du wirst auch diese meine Verlegenheit zu deiner Gelegenheit machen. Aufgabe heißt also tatsächlich dann hier, Aufgeben eigener Wünsche und Zielrichtungen. Ich übergebe. Das ist etwas von dieser Aufgabe. Ich übergebe dir neu, uneingeschränkt mein Leben. Und dann finde ich, zu mir selbst. Ich verlasse mich auf dich. Hier ist etwas von dem Geheimnis, von dem wir gestern Abend am Ende sprachen. Geschwister, das ist ein Stück Vorarbeit, ein Stück Einüben. Das mag Ihnen als weit, weit jüngere Menschen vielleicht im Augenblick nicht einleuchten. Machen Sie aber daraus kein Problem. Es ist gut, dass man in jüngeren Jahren über solche Thematik vielleicht noch nicht so intensiv nachdenkt. Sonst wird auch ein Stück Lebensfreude geschmälert. Aber trotzdem will ich es sagen. Es ist ein sich einüben in das Loslassen. Und loslassen ist immer ein Stück Sterben. Und das ist dieses Paradoxe. Festhalten am Dasein ist noch lang kein Leben. Hingabe sagt ja zum Verlust. Die Aufgabe, das Loslassen, ist Gewinn. Hier sind geistliche Spannungen. Ich gehe dann plötzlich, denn das hängt mit Loslassen zusammen, lassen Sie mich so ein paar doppeldeutige Worte noch nennen, einfach als Assoziationspunkte. Ich gehe dann mit dem Zufall, ganz anders um. Aber das ist was völlig anderes. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Das ist Zufall. Nicht blindes Schicksal. Alles andere wird euch zufallen. Oder Enttäuschung. Oder Heimsuchung. Ich werde heimgeliebt, heimgesucht. Ich werde fertig gemacht, nicht fix und fertig. Fertig, zubereitet. Wann haben Sie denn zum letzten Mal, erinnern Sie sich daran, losgelassen, was Sie bedrängt hat, Sie in die Enge, in die Angst geführt und damit bewusst willentlich aufgegeben, resigniert? An Gott abgegeben. Es geht mir da nicht so um so ein allgemeines, kollegiales Verhältnis mit dem Vater im Himmel oder mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir haben unseren Gott, ich sage jetzt wie, ich pauschalisiere wieder, bitte niemand soll sich den Schuh anziehen, wenn er ihm nicht passt, wenn er anders lebt, sonst stolpert er. Wenn er ihm aber passt, dann soll er ihn sich ansehen. Wenn ich wir sage, ich habe oft den Eindruck, das Verhältnis zu Gott ist unwahrscheinlich kumpelhaft geworden. Ehrfurcht, nicht Angst. Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit. Vor seinem völligen Anderssein. Und dass er mit mir Gemeinschaft haben will, der ich ein Wurm bin. Dass er mich liebt, zuerst liebt. Ich meine also nicht dieses kollegiale Verhältnis, sondern ich meine dieses Verhältnis, das von einer konkreten Zuversicht geprägt ist, so wie es der Schreiber des Hebräerbriefes einmal formuliert in Hebräer 11,1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist Vertrauen gegen den Augenschein. Da kommt ja die Frage, wie kann ich hoffen etwas, was ich nicht sehe? Es gehört Geduld. Aufgeben, sich in die Hände Gottes geben, heißt erfahren, dass er mich nicht aufgibt, sondern zubereitet für neue Aufgaben. Jetzt sind Sie wie ich im Blick auf Ihr Leben und Ihre Lebenssituation in die Entscheidung gestellt heute Morgen. Will ich das? Gegen den Augenschein? Die Lebensumstände mögen ganz anders aussehen. Will ich das? Will ich mich dem anvertrauen, der in der Kraft der Auferstehung alle Möglichkeiten hat und weil er mich lieb hat, über meinem Leben einen guten Willen hat? Wir dürfen aufgeben, das muss einmal eine Grundsatzentscheidung sein. Ich gebe mein Leben ab in deine Hände, und dann kommen immer wieder Folgeentscheidungen. Nach einer Grundsatzentscheidung für Christus kommen immer wieder Folgeerscheinungen, wo ich meinen Bund mit ihm neu festmache. wo Weichen gestellt werden, wo Altes beendet wird, wo Neues angefangen wird. Ich gebe auf heißt also, Herr, du bereitest mich zu für neue Aufgaben, indem ich loslasse und du gibst mir neue Kraft in meine Schwachheit hinein für Neues gebraucht werden. Lassen Sie mich noch dieses eine Bild hier, das der Paulus gebraucht. Ich habe lange buchstabiert, was das konkret, ich muss mir immer mit Bildern konkrete Brücken bauen, um das zu begreifen, was theologisch hier gesagt worden ist. Da spricht er davon, wir sind erlöst, wir werden immer noch erlöst. Das stimmt schon, das ist richtig. Mir hat es dann geholfen, plötzlich in dem Nachdenken bei einem Spaziergang, ich memoriere dann diese Gedanken in meinem Herzen und nach einer gewissen Inkubationszeit wird da auch irgendwas geboren. Das Bild kam mir, wir sind erlöst, das ist dieser Pfeiler auf Golgatha. Da ist unsere Erlösung geschaffen worden. Wir werden erlöst, das ist der Pfeiler drüben in der Ewigkeit, wenn einmal, wie es am Ende der Offenbarung es heißt, kein Leid, keine Trauer, kein Schmerz, wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und wir werden immer noch erlöst, das ist diese Hängebrücke zwischen diesem Pfeiler und diesem Pfeiler hier. Nicht? Und die Hängebrücke kann manchmal schwer, nachdem wenn Stürme kommen, schwer ins Schwanken geraten, sodass man denkt, jetzt muss ich aufstecken, aufgeben, es aus, alles vorbei. Aber auf dieser Hängebrücke erleben wir dann das, was Paulus sagt, wir werden immer noch erlöst. Auf dem Wandern von dem einen Pfeiler zum anderen Pfeiler erleben wir auf diesem Weg zur Ewigkeit diese sich aneinanderreihenden Erlösungen, Bereiche unserer Heiligung, des Loslassens, des Neugepacktwerdens, was Sie immer an Bildern nun hineinbringen wollen. Dort erleben wir, wenn wir aufgeben, die Regie, das Ja-Sagen in die Hände dessen geben, der uns vorweggeht, dass er immer neue Aufgaben. Aber wir bleiben Lernende, liebe Geschwister. Wenn Sie nicht lernen wollen in der Nachfolge Jesu, kriegen Sie Riesenprobleme. Es gibt Kinder Gottes, die haben an ihrer Jesus-Nachfolge einen ganz geringen Qualitätsanspruch. Wenn sie Jesus nicht mehr kennen und mehr lieben lernen wollen, bleiben sie in der Qualität in ihrer Jesus-Nachfolge auf einem niedrigen Stand. Und dann kann es auch sein, jetzt bringe ich ein Bild, das man nicht pressen dann darf. Die Frage, die in unseren Tagen ja so hochaktuell ist, im Blick auf alle charismatische Gemeindeerneuerungen und Bewegungen, die da sind, dieses Werdet voll Geistes, das ist ja etwas, da steht der Aorist im Griechischen, da geschieht etwas an uns, von außen. Werdet voll Geistes ist ein Geschehen von außen an uns, nur wir müssen die Schlüssel rausrücken. In den Tempel des Heiligen Geistes, in unseren Leib, in die Bereiche unseres Lebens. Der Herr Jesus steht an der Tür und klopft an, der bricht keine Türen auf. Kommt man nur rein, wenn wir die Schlüssel rausrücken, dort, wo wir Lebensbereiche abgeschlossen haben. Dann wird immer mehr unser Leben unter seinen Herrschaftsbereich kommen. Wo ich aber, Sie kennen vielleicht diese kleine spaßige Geschichte, wo dieses Kind zur Mutti kommt, die Vase über der Hand und fürchterlich weint. Und die Mutti sagt, und es eben sagt, ich komme da nicht raus. Und die Mutti sagt, mach deine Hand ganz schlank, bist ja auch reingekommen, mach sie ganz schlank, dann kannst du rausziehen. Und das kleine Kind sagt, kann ich aber nicht, dann verliere ich das Bonbon in der Hand. Nicht? Sie hat die Faust gemacht, da ist ein Bonbon drin, deswegen kommt es nicht raus. Vielleicht müssen wir Schlüssel rausrücken. Vielleicht, Sie können das Bild jetzt sich selbst ausmalen, vielleicht sind es gar nicht Zimmer, Räume. Es könnte sein, es ist vielleicht nur ein Schrank, wo aber für uns die entscheidende Perle drin ist. Die rücken wir nicht raus. Aufgeben. Ich gehe jetzt nicht weiter mehr drauf ein. Es sind noch zwei weitere wesentliche Punkte in diesem Text. Paulus hatte Mut zur Gemeinde. Mut zur Gemeinschaft. Das ist ein weiterer Punkt, den Sie daraus nehmen können. Er teilt sich mit der Gemeinde. Er lässt sie Anteil haben an seinem Ergehen. Und ein vierter Punkt, Paulus hatte Mut zur Fürbitte. Er hat die Geschwister mit einbezogen, betet. Aber er hatte ein Ziel. Er hatte ein Ziel bei dieser Fürbitte. Ein Wortspiel wieder einmal. Was ist denn das Ziel unserer Fürbitte? Wollen wir Menschen umbeten oder umbeten? Es ist spaßig, aber es ist ernst. Prüfen Sie mal Ihre Fürbitte, ob nicht sehr oft der Gedanke dahinter ist, jemand umzubeten. Dass er anders wird, dass er anders reagiert. Statt ihn zu umbeten, in den Freiraum der Liebe Gottes zu lassen. Dass Gott an ihm handelt. Und eine weitere kritische Frage im Blick auf Fürbitte. Wie denken Sie denn darüber? Wer hat es denn besser? Einer, für den nur 3 beten oder einer, für den 100 beten? Ich will keine Antwort. Ich will nur mal darauf hinweisen, wie materialistisch unser Beten sein kann und unser Denken sein kann. Und da gibt uns Paulus in unserem Text eine ganz wesentliche, entscheidende Antwort. Und die kann eine solche Bereicherung für unser Glaubensleben sein. Es geht in der Fürbitte gar nicht primär darum, dass unser Beten erhört wird. Das ist die Zugabe Gottes. Es geht in der Fürbitte darum, und so schließt ja unser Text, dass Gott durch viele Personen gedankt wird. Das Lob, die Ehre, die Anbetung Gottes, wie immer er erhört, dass er darüber gepriesen wird. Unser Vater im Himmel hat viele, ich sage das jetzt mal wieder sehr ungeschützt, hat viele Schmarotzer, deren Dank und Lob nur so weit reicht, als ihre Gebete erhört werden. Aber wenn Sie zu Psalm 103 gehen, das ist ein gutes Lehrbeispiel. Gott will von uns, liebe Geschwister, gelobt sein, weil Gott Gott ist. Weil Gott Gott ist, lobe den Herrn meine Seele. Und da sagt der Psalmist noch einmal, als hätte er Angst, er wird es vergessen. Und dann erst sagt er, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott will gelobt sein, weil Gott Gott ist. Und weil er Gemeinschaft mit uns haben will, weil er mit uns leben will, weil er für uns ist, brutto, weil er uns zuerst liebt. Ich möchte schließen. Wir sprachen gestern von den Etappen und von dem Ziel, und das möchte ich wieder aufnehmen. Wer auf seine Auferstehung am Ende seines irdischen Lebens zuversichtlich wartet, also nicht bei den Etappen, dass Jesus ihm nur heute hilft, stehen bleibt, und das in sich trägt als eine gewisse Zuversicht, auch wenn er es noch nicht sieht, der darf Gott getrost immer wieder bitten: Herr, schenk mir doch auf dem Weg zu dieser neuen Schöpfung in ihrer Vollkommenheit Erlösungen, Siege auf dieser Hängebrücke. Gott hört solches Gebet, und Gott erhört solches Gebet, wie es uns, den Bittenden, zuträglich ist, weil er uns nicht aufgibt. Wir sollten immer wieder einmal aufgeben, um zubereitet zu werden für neue Aufgaben und dann zu erleben, er gibt uns nicht auf, er ist mit seiner Kraft in unserer Schwachheit mächtig. Wir machen Pause.